SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Mein Gast ist heute die Reisebloggerin und Autorin Katrin Heckmann. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Fräulein Draußen heißt Ihr Blog, den Sie seit 7 Jahren schreiben. Schuld daran, dass Sie sich dazu entschlossen haben, Ihr Leben von drinnen nach draußen zu verlagern, war im Grunde eine Eule. Wo ist Ihnen denn diese Eule begegnet?
Die Eule ist mir auf meiner ersten großen Reise begegnet. Es ging damals mit einer Freundin zusammen in den Südwesten der USA. Wir waren dort viel in den großen Nationalparks, die es dort gibt. Und ich hatte bis dahin irgendwie so relativ wenig Berührungspunkte mit Zelten, Wandern und der Natur an sich. Und ja, wir haben dann dort im Zelt übernachtet und ich lag eines Nachts wach und habe dann eine Eule rufen gehört draußen vorm Zelt und bin dann rausgegangen und habe mal geguckt, was die so macht.
Und das war für Sie ein ganz besonderer Moment, oder?
Ja, also ich bin ja dann so ein Stückchen, sag ich mal, durch die Wüste gefolgt. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu groß an, aber ich bin auf so einen Felsen geklettert und hatte einfach diese Eule beobachtet oder zumindest das, was ich von ihr sehen konnte. Und das war so meine erste, ja, ich sag mal, so ganz ergreifende Erfahrung, so unter diesem wahnsinnig weiten Sternenhimmel zu sitzen, so plötzlich ganz mit mir selbst und so diese weite Landschaft zu sehen. Und ja, seitdem hat's mich irgendwie gepackt und immer wieder nach draußen gezogen.
Und seither sind Sie viele tausende Kilometer gewandert durch Eukalyptuswälder in Australien, die patagonische Steppe in Argentinien, südafrikanische Berge waren dabei, das schottische Hochland, das tief verschneite Finnland, aber auch entlang von Bahngleisen in der Uckermark und durch den Schwarzwald. Frau Heckmann, gerade in den letzten Monaten mussten wir ja alle Corona-bedingt unseren Reiseradius verkleinern. Wo und wie waren Sie zuletzt draußen?
Ich habe tatsächlich die letzten 3 Monate eigentlich in den Niederlanden verbracht. Ich bin da so durch Zufall gestrandet, als das mit Corona gerade so losging. Und habe mir dann gedacht, gut, bevor ich jetzt zurück in die Münchner Innenstadt gehe, wo ich eigentlich lebe, bleibe ich lieber dort auf dem holländischen Land. Und habe mir dann dort erstmal ein Fahrrad geholt und hatte dann so ein bisschen Reisefeeling, auch wenn ich dort eine feste Unterkunft hatte. Aber ja, es war doch ein bisschen neu und ich war viel draußen trotzdem unterwegs mit dem Rad und auch wandernd. Genau.
Unser Gast Katrin Heckmann bloggt seit 7 Jahren als Fräulein Draußen über ihre Reisen. Zunächst war dieser Blog ja nur so eine Art öffentliches Reisetagebuch. Seit 2016 verdient sie damit ihr Geld, nachdem sie einigermaßen spontan ihren Job bei einer Softwarefirma gekündigt haben. Ein ganz schön mutiger Schritt, oder wie hat sich das für Sie in dem Moment angefühlt?
Es hat sich schon mutiger angefühlt, weil ich natürlich alles irgendwie auf eine Karte gesetzt habe und auch nicht so wirklich wusste, funktioniert das wirklich? Also ich hatte zwar zu dem Zeitpunkt schon einige Kooperationspartner und habe auch gemerkt, okay, es kommen immer mehr Leser dazu und eben damit steigen auch die Kooperationsanfragen. Aber letztendlich weiß man ja doch nie heute, was morgen ist, irgendwie als Selbstständiger oft. Und das geht mir natürlich heute immer noch ein bisschen so, aber tatsächlich hat es jetzt irgendwie seit über 3 Jahren funktioniert und ich hoffe, dass es auch noch eine Weile so weitergeht.
Sie haben es gesagt, seit bald 4 Jahren sind Sie hauptberuflich Reisebloggerin. Wie funktioniert das konkret, vom Bloggen zu leben? Sie haben Kooperationspartner jetzt schon angesprochen. Wie geht das?
Also ich arbeite jetzt in meinem Fall, weil ich viel übers Wandern und draußen sein blogge, mit Outdoor-Ausrüstungsherstellern zusammen und ja, letztendlich funktioniert es so ein bisschen wie ein Magazin. Also ich arbeite zum Beispiel mit einem Wanderschuhhersteller zusammen und veröffentliche dann Berichte über den Schuh oder binde denen meine Fotos ein. Das ist dann auch als Werbung gekennzeichnet, also klassisch eben wie bei einer Zeitschrift oder so. Ich arbeite auch viel mit Tourismusämtern zusammen und gehe dann zum Beispiel nach Brandenburg zum Wandern. Im Auftrag für das Tourismusamt.
Und dann sehe ich auf Ihrer Seite, wo Sie wie bezuschusst wurden.
Genau, ja. Also das mache ich tatsächlich sehr transparent und habe ich auch schon immer gemacht. Also ich mache auch noch relativ viele Reisen selber und finanziere das auch selber, auch Ausrüstung. Aber wenn irgendwo Geld geflossen ist, dann steht es auch immer dabei.
Und wie entscheiden Sie, wohin Sie reisen?
Ich gehe da immer so ein bisschen der Nase nach, glaube ich. Also ich glaube, ich persönlich suche immer so ein bisschen dieses Wildnis-Feeling. Das kann im Großen sein, dann reise ich zum Beispiel nach Alaska. Das kann aber auch im Kleinen sein, wie zum Beispiel in Brandenburg, wo es tatsächlich auch relativ viel Wildnis gibt. Und ja, ansonsten gehe ich einfach dorthin, wo es mich hinzieht. Aber so, ich sag mal, so weite, leere Landschaft, möglichst wenig Zivilisation natürlich. Also so dieses klassische, ja, diese klassische Vorstellung von Wildnis, die suche ich so ein bisschen.
Und lassen Sie sich manchmal auch von einem Kooperationspartner, also von einem Tourismusamt, wohin locken, was Sie von an einen Ort, den Sie jetzt vielleicht selbst gar nicht so auf dem Schirm hatten?
Also ich glaube, es sind dadurch schon Reisen entstanden, die ich vielleicht so selber nicht geplant hätte, aber ich schaue schon immer sehr, dass das zu mir passt und dass ich da auch irgendwie Lust drauf habe, weil das auch automatisch dann irgendwie bedeutet, dass es auch den Leuten gefällt, die mir eben folgen, weil die ja sozusagen durch meine Reisen auf mich gekommen sind und das bedeutet, dass die auch irgendwie die gleichen Interessen und Vorlieben haben und da bin ich schon sehr wählerisch und gucke, dass das wirklich zu mir passt, auch weil ich natürlich ja irgendwie Spaß an der Arbeit haben will, deswegen mache ich das alles, ja.
Wer sind Ihre Follower? Was sind das für Leute?
Ich glaube, es sind tatsächlich relativ viele Leute, so wie ich damals war oder auch heute noch bin. Also einfach, ja, ich sag mal, jüngere Leute, so in meinem Alter, ich bin jetzt 32 oder ich weiß nicht, bezeichnet man das noch als jünger?
Doch, eindeutig.
Also zwischen 20 und 40, die einfach irgendwie so das Bedürfnis haben, rauszugehen. Und ich glaube, es sind relativ viele dabei, die das gerne machen würden. Also einfach mal loswandern, gerne auch alleine und mal draußen zelten oder so, die aber nicht wirklich wissen, wohin oder wie das geht. Und genauso ging es mir damals eigentlich auch, als ich damit angefangen habe. Und ja, ich glaube, viele Leute finden da einfach bei mir so ein bisschen Inspiration und Motivation und auch den Mut einfach mal loszugehen, so dieser letzte Schubs.
Also Sie sind dann sozusagen die Freundin, entfernte Freundin, die einem vielleicht Rat gibt, um Träume selbst zu realisieren. Oder sind Sie auch so eine Person, die als Stellvertreterin anderer Leute Fernwehträume realisiert?
Es ist natürlich beides irgendwie dabei. Ich glaube, viele Leute lassen sich erstmal, also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass sie so ein bisschen zugucken vielleicht, ach, was macht die denn da, das ist ja cool und dann aber auch selber losziehen und das bedeutet dann gar nicht unbedingt, dass sie jetzt das machen, was ich mache oder das unbedingt machen müssen. Also natürlich suchen sie sich manchmal auch konkrete Reisetipps, aber ich glaube, es ist wirklich, geht viel eher so um die allgemeine Inspiration, einfach rauszugehen und sich ja auch so ein bisschen seine Abenteuer selbst zu suchen. Das ist auch eigentlich immer das, was ich vermitteln will. So, wir müssen nicht alle an die gleichen Orte rennen und irgendwie die gleichen Fotos machen, sondern einfach, ja, zu gucken, wo zieht's mich wirklich hin und das dann auch einfach mal den Mut zu haben und das umzusetzen.
Es gibt ziemlich viele Reiseblogs in Deutschland. Was ist Ihr Profil im Unterschied zu anderen?
Ich blogge und das auch schon von Anfang an ganz klar wirklich rund um die Themen Natur, Outdoor-Reisen, draußen sein. Also das ist einfach so mein Thema. Ich habe nie was anderes gemacht, auch weil es einfach mein persönliches Thema ist. Und ich glaube, das unterscheidet mich so ein bisschen von anderen, die dann vielleicht andere Schwerpunkte haben, sei es irgendwie Luxusreisen oder Camping mit einem Campervan oder mehr vielleicht in Richtung irgendwie tolle Restaurants entdecken oder so. Aber bei mir geht es eben ums Wandern, Fernwandern, auch viel so dieses Thema alleine reisen als Frau. Genau.
Sie kommen aus München, haben auch dort studiert, Kommunikationswissenschaften und Skandinavistik. Seit knapp 4 Jahren leben Sie jetzt vom und fürs Reisen. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich glaube, ich habe die Fähigkeit entwickelt, dass ich mich eigentlich überall zu Hause fühlen kann. Natürlich fühle ich mich irgendwie in der Natur zu Hause, aber ich bin auch oft irgendwie länger unterwegs und habe dann zum Beispiel mal eine Ferienwohnung oder so. Und ich glaube, mittlerweile ja bin ich selber so ein Stück zu meinem Zuhause geworden fast. Also da, wo ich bin und wo ich irgendwie meine Füße mal hochlegen kann oder so, da ist dann auch mein Zuhause in dem Moment. Aber natürlich genieße ich es auch immer mal zurückzukommen nach München und dann meine Freunde um mich zu haben. Das ist dann eher so Heimat, das würde ich dann nochmal unterscheiden von Zuhause.
Fräulein draußen, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand. So heißt das Buch, das Katrin Heckmann über ihre Reiseerfahrung der zurückliegenden 7 Jahre geschrieben hat. Und Reisen heißt für Sie, Frau Heckmann, vor allem Wandern. Was mögen Sie so an dieser Form des Draußenseins?
Also ich glaube, ich habe mit dem Wandern einfach angefangen, weil ich so das Bedürfnis hatte, eben rauszugehen und in der Natur zu sein. Und da hat Wandern einfach so die niedrigste Einstiegsschwelle, weil eigentlich ja, man braucht nur ein paar Wanderschuhe und irgendeinen alten Rucksack und dann kann man losziehen. Und ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass das einfach eine wahnsinnig tolle Art ist, die Welt zu entdecken, weil man einfach so ganz nah an allem dran ist und alles sieht, was man sonst irgendwie vielleicht verpassen würde. Und man ist natürlich auch relativ nah an sich selbst dran. Also man hat einfach wenig Ablenkung und muss sich eigentlich um nichts kümmern, außer einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und das ist irgendwie ja so ein ganz großer Gegenentwurf zur heutigen Zeit, würde ich fast sagen, wo ja doch alles immer schnell geht und möglichst viel auf einmal passiert.
Also man kann beim Wandern tatsächlich die kleinen Dinge besonders gut wahrnehmen. Wann haben Sie denn zuletzt etwas Großes im Kleinen draußen wahrgenommen?
Ich glaube, ich mache das mittlerweile immer, wenn ich rausgehe irgendwie. Ich habe da so einfach in den letzten Jahren so meinen Blick für geschärft und ja, ich glaube, ich guck einfach genauer hin irgendwie. Also so ein großes Thema bei mir gerade ist tatsächlich irgendwie Vögel. Also ich werde immer mehr zum Vogelbeobachter und merke einfach, wie wenig Beachtung man diesen Vögeln eigentlich schenkt, die eigentlich die ganze Zeit um einen rum sind. Aber man weiß überhaupt nicht, was da fliegt oder wer das ist. Das versuche ich gerade zu ändern.
Sie haben ziemlich schnell ein Faible fürs Fernwandern entwickelt. 1500 Kilometer durch Großbritannien in 3 Monaten mit 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Das war, glaube ich, Ihre erste Fernwanderung. Und direkt 2016, also als Sie gestartet sind mit dem hauptberuflichen Blog, was war das für eine Strecke?
Der Plan war ursprünglich, vom südwestlichsten zum nordöstlichsten Punkt zu laufen, der Insel, also von Land's End nach John O'Groats heißen die beiden Punkte. Das wären so circa 2000 Kilometer gewesen und letztendlich...
Für die erste Wanderung 2000 vorgenommen.
Ja, es war nicht wenig. Also man muss auch dazu sagen, ich habe vorher noch nie länger als 2 Nächte irgendwie im Zelt übernachtet, also am Stück. Und ich wollte das einfach machen und habe mich gut vorbereitet, so was die Ausrüstung und so weiter angeht und habe mir gedacht, gut, so schief kann es nicht gehen. Und sonst ist ja auch der Weg nach Hause relativ kurz.
Ist es eigentlich eine Überwindung, den ersten Schritt zu machen, also loszugehen, wenn man weiß, da folgen jetzt noch über 1000 Kilometer?
Ich glaube, das ist also dieser erste Schritt ist tatsächlich immer der schwierigste, ja, bei vielen Dingen im Leben, aber auch beim Wandern. Also vor allen Dingen der erste Tag dieser Fernwanderung war einfach eine große Herausforderung für mich, weil das so dieses, ja, man geht so von einer Welt in die andere. Also am letzten Tag wacht man noch irgendwie im gemütlichen Bett auf und muss nur den Kühlschrank aufmachen und hat da alles, was man irgendwie braucht und es ist trocken und warm. Und am nächsten Tag hat man ja so ein paar Dinge auf seinem Rücken, aber das war es dann im Wesentlichen auch schon. Und man weiß, okay, bis da ganz hinten zum Horizont muss ich hin und dann aber auch noch sehr viel weiter. Und das kann schon erstmal ein bisschen herausfordernd sein am Anfang, aber man gewöhnt sich da dann auch irgendwie dran und darauf muss man, glaube ich, einfach vertrauen. Also oft ist dann am nächsten Tag schon viel besser.
Bei so einer langen Wanderung wechselt das dann eigentlich, wo die Aufmerksamkeit besonders liegt? Also gibt es Tage, wo sie mehr im Inneren ist und dann wieder Tage oder Stunden, wo man ganz viel Äußeres wahrnimmt? Vermutlich ist es nicht immer gleich.
Das stimmt. Also ich glaube, es gibt so drei Dinge, zwischen denen man immer wechselt. Also einmal, ertappe ich mich so dabei, wie ich dann so ganz fest in meinem Kopf drin hänge und über irgendwelche Dinge, über mein Leben nachdenke. Und dann wieder ist man manchmal so ganz nah an der Natur und schaut irgendwie nur durch die Gegend und nimmt sich selber eigentlich gar nicht mehr so richtig wahr. Und dann gibt's aber auch noch so den dritten Punkt, und das ist die ganze Logistik rund um eine Wanderung. Da kreisen sich tatsächlich relativ viele Gedanken drum. Wann trinke ich was und was trinke ich und was esse ich und wie viel Schokolade habe ich noch und wie muss ich sie mir einteilen, damit ich morgen auch noch was habe und wo übernachte ich? Und das kann auch ziemlich einnehmend sein.
Und Sie haben es gerade schon angesprochen, die Landschaft, also das Äußere, wie wichtig ist die? In Großbritannien entlang der Küste, da gibt es ja Weite, da gibt es Himmel, da gibt es Wiesen, da gibt es Meerblicke. Dann waren Sie aber auch in Australien, danach glaube ich, auf diesem Bibbulmun-Track. Und da war das was völlig anderes. Da liefen Sie sozusagen wochenlang versunken in einem grünen Eukalyptuswald. Fremdelt man da nicht auch mit so einer völlig neuen Wandersituation in komplett unbekannter Umgebung?
das war tatsächlich so die größte Herausforderung dort für mich. Also klar, ich habe mir so einerseits gedacht, da gibt es ja auch Schlangen und Spinnen. Aber eigentlich so am meisten Respekt hatte ich tatsächlich vor diesem, ja, was man gerne als langen grünen Tunnel bezeichnet. Weil ich zuvor eigentlich schon immer so besonders weite, offene Landschaften gesucht habe. Da habe ich mich einfach irgendwie wohler gefühlt, so wenn ich alles im Blick hatte und ja, so durch so Wälder zu wandern, das war schon eine Herausforderung. Aber ich habe mich da tatsächlich sehr schnell dran gewöhnt und habe dann auch so ein bisschen, ja, gelernt, diese Monotonie zu lieben, die das irgendwie mit sich bringt, dass man jeden Tag nur das Gleiche sieht. Wobei ich dann auch festgestellt habe, dass Baum nicht gleich Baum ist und dass auch so ein Wald sehr unterschiedlich sein kann.
Wie lang sind Sie da durchgewandert?
Also der gesamte Weg ist 1000 Kilometer lang und die Eukalyptuswälder machen circa 3/4 des Weges aus, also circa 750 Kilometer. Klar, da kommt zwischendurch auch mal irgendwie ein Ort oder ein Feld oder so, aber es waren schon sehr viele Bäume.
Und wie vielen Menschen begegnet man dann auf so einer Reise? Wann sind die da entlang gelaufen? In welcher Jahreszeit war das?
Das war der australische Frühling, was bei uns der Herbst ist, also im Oktober hauptsächlich. Da waren schon auch andere Menschen unterwegs, aber nicht so viele. Man hat die halt immer getroffen, weil es auf diesem Weg in regelmäßigen Abständen so einfache Holzhütten gibt, wo man auch übernachtet. Dort gibt es auch Trinkwasser, wo man seine Flaschen auffüllen kann. Und dort schließt man dann auch Bekanntschaften, aber tagsüber war ich eigentlich meistens alleine.
Haben Sie sich gefreut, wenn Sie jemanden getroffen haben, wenn Sie eine Begegnung hatten? Oder ist das auch manchmal schwierig, als Frau alleine zu wandern?
Also vor der Sache mit dem als Frau alleine, darüber habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Aber das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, in welcher Gegend der Welt man unterwegs ist. Aber ich glaube, in Australien kann man da guten Mutes loswandern. Egal, ob als Frau oder Mann oder alleine oder nicht. Vorher habe ich mir oft gedacht, so nee, eigentlich will ich gar niemanden treffen. Und eigentlich will ich nur allein sein und irgendwie in der Natur sein. Aber es haben sich dann da auch irgendwie so ein paar Freundschaften entwickelt. Und es war irgendwie total cool, so diese Mischung zu haben, abends mal Erlebnisse teilen zu können, aber trotzdem ist jeder tagsüber irgendwie für sich gewandert und in seinem eigenen Tempo gelaufen. Das war irgendwie eine ziemlich coole Mischung tatsächlich, auf die ich dann auch nicht verzichten wollte im Nachhinein.
Jetzt mal zu was ganz Grundsätzlichem. Ihre Füße, die mussten das ja alles mitmachen. Woher wussten Sie, dass Ihre Füße das aushalten?
Das wusste ich nicht. Also ich habe vor meiner ersten langen Wanderung durch Großbritannien habe ich tatsächlich so ein bisschen versucht, meine Füße vorzubereiten auf das, was ihnen blüht und habe gezielt so ein paar Übungen einfach gemacht zur Kräftigung der Muskulatur und der Sehnen. Aber ja, letztendlich musste ich es einfach probieren und halt unterwegs versuchen, möglichst gut auf meine Füße Acht zu geben. Also viele oder immer wieder Pausen zu machen und dann auch wirklich mal die Schuhe auszuziehen oder die Füße in kalten Bach zu halten. Das ist immer noch das Beste.
Die Schuhe nehme ich dann mal an, die sind dann so das wichtigste, heiligste Element Ihrer Ausrüstung.
Die sind schon sehr wichtig, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man die Füße so bei jedem einzelnen Schritt irgendwie nach oben hebt. Deswegen, ja, es ist auch wichtig, was da irgendwie dranhängt und dass es natürlich auch nicht zu schwer ist. Das ist auch immer so der Tipp, den ich gebe, irgendwie, wenn ich gefragt werde, was für Schuhe kannst du denn empfehlen, dann ist das immer so
leicht.
Also so leicht wie möglich. Natürlich muss es, wenn man jetzt ins Hochgebirge geht, dann kann man nicht irgendwelche Turnschuhe anziehen. Aber ich glaube, oftmals haben die Leute dann so diese schweren Bergstiefel irgendwo an der Nordsee an oder so. Und das macht nicht so viel Sinn.
Sie haben mal beschrieben, wie hartnäckig beim Wandern manchmal Ohrwürmer sein können.
Ja.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Sie hatten schon alle möglichen. Welcher war der schlimmste?
Die amerikanische Nationalhymne. Und die taucht wirklich regelmäßig auf, wenn ich wandere. Und ich habe wirklich, also ich bin nicht Amerikanerin. Ich meine, klar, man kennt die irgendwie so aus Filmen oder so. Aber ich habe wirklich überhaupt keinen Bezug dazu. Aber die kommt tatsächlich beim Wandern eigentlich fast jedes Mal irgendwann in meinen Kopf und das ist wirklich schrecklich.
Passt irgendwie zum Rhythmus ihrer Schritte.
Ja.
Katrin Heckmann schreibt den Reiseblog Fräulein Draußen, so heißt auch ihr Buch, wo sie ihre Reiseerfahrungen der letzten Jahre zueinander in Beziehung setzt. Frau Heckmann, wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, Sie haben sich einen Ort erst dann erschlossen, wenn Sie einmal dort im Freien übernachtet haben. Warum ist das so bedeutend für Sie?
Ich glaube, ein Ort verändert sich einfach auch so mit der Tageszeit. Und tagsüber bekommt man dort ein völlig anderes Gefühl als nachts. Und ich finde einfach mal so wenigstens 24 Stunden so einen Ort oder eine Region irgendwie komplett mitbekommen zu haben, ist irgendwie nochmal was ganz anderes.
Sie geben sich ja auch ziemlich viel Mühe damit, eine Stelle auszusuchen, sowohl für eine Rast als auch für Ihr Zelt. Das ist schon ein längerer Prozess, oder?
Mitunter, ja. Das kommt natürlich immer drauf an, wenn es irgendwie gerade gießt aus Kübeln, dann stelle ich mein Zelt auch mal irgendwo auf. Aber ansonsten versuche ich schon so irgendwie das Maximum aus den Erlebnissen rauszuholen und dann halt irgendwie zu gucken, ja, einerseits natürlich, dass das Zelt irgendwie windgeschützt steht und so weiter, aber dass ich halt vielleicht auch irgendwie was Schönes von dort aus sehe oder dass einfach ja die Umgebung irgendwie inspirierend ist.
Haben Sie dann so ein Abendritual oder auch ein Morgenritual, was Sie eigentlich immer machen?
Also ich glaube, morgens mache ich immer erstmal so das Zelt auf und dann kommt der Gaskocher raus und dann fülle ich Wasser ein und dann mache ich mir einen Kaffee oder Tee oder nach was auch immer mir gerade ist und versuche erstmal so langsam zu starten und ja, das zu trinken und einfach erstmal nur zu gucken, wo ich bin.
Schlafen Sie eigentlich immer gut?
Also ich schlafe sowieso tatsächlich eigentlich immer gut, egal wo ich bin. Aber ich glaube, draußen schlafe ich tatsächlich besonders gut, wobei das nicht immer so war. Also so die ersten Zeltnächte sind natürlich schon sehr nervenaufreibend und da spielt sich dann so ganz viel im Kopf ab, so Szenen, die man irgendwann mal in irgendwelchen Horrorfilmen gesehen hat oder so. Aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran und das wird dann auch weniger. Wobei ich tatsächlich auch heute noch versuche, irgendwelche Krimis oder Horrorfilme oder so eher zu meiden. Da traue ich dann meinem Unterbewusstsein nicht so ganz.
Und was gibt Ihnen dann Ruhe und Entspannung, wenn Sie ganz alleine in der Wildnis in Ihrem Zelt liegen? Und ich weiß ja nicht, was für Geräusche da um Sie rum sind. Also wie können Sie zur Ruhe finden?
Da sind dann eigentlich immer nur schöne Geräusche um einen rum. Also egal, ob es irgendwie der Wind ist oder Grillen zirpen oder ich weiß auch nicht. Aber das passiert eigentlich ganz automatisch, finde ich. Wenn man draußen ist, das ist ja auch irgendwie das Schöne.
Sie brauchen es nicht wirklich einladend, das kann man wohl sagen. Sie mögen es regnerisch lieber als sonnig und heiß. Das unterscheidet auch Ihren Blog durchaus von vielen anderen. Und Ihre liebste Landschaft ist die Wüste, schreiben Sie. Warum das?
Ich mag einfach so diese absolute Leere und diese absolute Reduziertheit. Ja, ich habe so immer das Gefühl, so Landschaften machen ja immer was mit einem. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie auf einem Berggipfel steht, dann fühlt man sich plötzlich so komplett frei und steht irgendwie über allem. Oder ja, ich weiß nicht, wenn man so tosendes Meer hat, dann fühlt man sich vielleicht eher eingeschüchtert. Aber ich finde so eine weite, leere Landschaft, mit der kann man irgendwie alles machen. Da kann man jeder sein irgendwie. Und ich glaube, deswegen mag ich das so. Aber ich finde es auch einfach wahnsinnig faszinierend, so wie Dinge dort überleben können. Also Pflanzen, Tiere und
den für Sie ganz persönlich einprägsamsten Reisemoment, den haben Sie auch in einer Wüste bzw. in der Steppenlandschaft von Patagonien erlebt. So schildern Sie das in Ihrem Buch. Was hat Sie dort so nachhaltig beeindruckt?
Da bin ich einfach mal so wirklich drauf losgelaufen. Also so wirklich komplett ohne Ziel und ohne Sinn eigentlich. Also ich bin wirklich, habe irgendwo angehalten und bin wirklich einfach drauf losgelaufen. Es war nichts, an dem ich mich irgendwie orientieren konnte. Ich habe auch nie irgendwie darüber berichtet oder so, weil es auch eigentlich gar nichts zu berichten gab. Aber das war irgendwie so spannend, so einfach mal das Wandern wirklich auf das zu reduzieren, was es ist. Und das ist halt wirklich so, einen Fuß irgendwie vor den anderen zu setzen.
Und da gab es dann auch kein Ziel, sondern Sie haben einfach irgendwann beschlossen, jetzt höre ich auf zu laufen und stelle hier mein Zelt hin.
Genau, also ich glaube, ich bin so sieben Stunden einfach in eine Richtung gelaufen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt wird es langsam Abend. Da musste ich auch nicht groß nachdenken, wo ich mein Zelt hinstelle, weil alles irgendwie gleich aussah. Ja, und dann habe ich da übernachtet und bin am nächsten Tag wieder zurückgelaufen.
Und warum hat Sie das so beeindruckt?
Es war einfach es war einfach so dieses komplette, ich glaube, es war so dieses komplette Loslassen von allem. Also ich hatte auch wirklich irgendwie so nichts dabei. Also ich habe auch bewusst gesagt, nee, ich nehme jetzt keine Schokolade mit, weil das ja auch schon irgendwie so Ablenkung ist. Ich wollte das irgendwie mal ausprobieren, so was ist, wenn wirklich gar nichts ist und wenn man wirklich so komplett bei sich selber ist. Und bei der Landschaft natürlich.
Sie haben in den vergangenen Reisejahren die unterschiedlichsten Arten Wildnis erlebt. Sie schildern zum Beispiel sehr, sehr anschaulich die betäubende Stille im Schnee im nordfinnischen Winter, tiefe Dunkelheit, die Sie in einer Nacht auf den erkalteten Lavaströmen der Craters of the Moon in den USA in Idaho erlebt haben. Sie schreiben vom Gekribbel und Gekrabbel von Spinnen im südafrikanischen Gebirge und ich glaube auch irgendwo noch schreiben Sie übers Lauschen auf Grizzlies in Alaska. Hat das Reisen Sie verändert?
Ja, in jeglicher Hinsicht. Also mich persönlich einfach in erster Linie, weil es mir einfach natürlich so viel Zufriedenheit gegeben hat, aber mir auch einfach gezeigt hat, dass man eigentlich alles machen kann, wenn man es einfach macht und wenn man eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach den ersten Schritt macht.
Woran haben Sie gemerkt, dass Sie sich verändert haben?
Ich glaube, ich merke das mittlerweile irgendwie ja in allen Lebenslagen. Also zum Beispiel damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, einfach wirklich den Mut zu haben, nee, ich mache das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das 3 Jahre zuvor schon gemacht hätte, als ich mit Wandern noch nicht so viel am Hut hatte und als ich nicht wusste, so richtig, was ich mit mir anfangen soll oder so. Ja, und das zieht sich einfach durch. Also auch zum Beispiel beim Buchschreiben, das war ja auch irgendwie eine wahnsinnige, ja, am Anfang wusste ich überhaupt nicht, okay, ich möchte ein Buch schreiben, aber was will ich eigentlich erzählen? Und dann einfach so dieses, okay, ich fange jetzt einfach an und mache mir da nicht so viele Gedanken drum und es wird schon irgendwie, unterwegs wird sich schon eins zum anderen fügen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich durchs Wandern gelernt.
Fräulein Draußen ist bei uns, so heißt der Reiseblog von Katrin Heckmann. Wandern war in den vergangenen Jahren ihre liebste Form des Draußenseins. In den vergangenen 2 Jahren haben Sie immer mehr Reisen in die Nähe unternommen, auch innerhalb Deutschlands. Mussten Sie erst weit weg, um das würdigen zu können?
Ich glaube tatsächlich schon. Also ich habe tatsächlich so die ersten Jahre halt natürlich auch so ein bisschen das große Abenteuer gesucht und ich bin auch vorher nie so viel gereist oder so. Also habe damit eigentlich erst so nach der Uni angefangen und wollte dann natürlich erstmal raus und erstmal so die ganz großen Schauplätze der Welt sehen sozusagen. Und ja, habe dann irgendwann gemerkt, so okay, ich komme jetzt hier gerade irgendwie aus dem Nordwesten der USA wieder und habe da irgendwie Kakteen und Schlangen und Adler bewundert und kannte mich da auch total gut aus irgendwie. Das war auch nicht meine erste Reise, also ich war schon fast so ein bisschen irgendwie Nordamerika-Experte und bin dann danach direkt nach Brandenburg gegangen und dachte mir so, also irgendwie, ja, weiß ich hierüber noch nicht so viel und habe mich dann natürlich auch so gefragt, so was unterscheidet jetzt eigentlich irgendwie diese Pflanze von der in Nordamerika? Warum sollte die in Nordamerika irgendwie spannender für mich sein oder dieser Vogel oder wie auch immer?
Und nach dem, was Sie alles gesehen haben, Sie haben Schlangen, Kakteen, Adler erwähnt, was ist für Sie das Besondere an der Natur hier?
Ich glaube, es ist eigentlich genau das Gleiche. Also es ist einfach, ja, ich finde, ja, Natur ist einfach überall und auch Wildnis ist irgendwie überall. Also klar findet man bei uns nicht irgendwie diese große Weite und vieles ist auch irgendwie vielleicht so ein bisschen menschengemacht, aber letztendlich ist ja trotzdem alles Natur. Das ist, ja, im Nachhinein weiß ich nicht mehr so wirklich, wo der Unterschied ist. Also ich suche natürlich immer noch irgendwie so zwischendurch dieses große Erlebnis, aber ich glaube, ich kann wirklich mittlerweile ja genauso schöne Erlebnisse irgendwo im Schwarzwald oder ja in den Bergen haben, wo auch immer. Überall, wo draußen ist.
Die Corona-Zeit hat unser aller Reiseverhalten ja abrupt verändert. Haben auch Sie Reisen absagen müssen deswegen?
Tatsächlich nicht so wirklich. Also ich hatte während der Zeit sowieso relativ wenig geplant, auch weil mein Buch eigentlich im April schon rauskommen sollte und das dann nochmal verschoben wurde. Deswegen hatte ich mir den Zeitraum so ein bisschen freigehalten. Ja, und jetzt langsam geht's wieder los. Morgen mache ich wieder eine kleine Wanderung hier in Bayern, eine kleine Fernwanderung. Und für den Sommer habe ich dann größere Pläne. Da geht's dann aber ausnahmsweise nicht in Wanderschuhen los.
Sondern?
Sondern auf dem Rad. Ich versuche mal was Neues und will mal eine längere Radtour machen. Also so ein bisschen schneller als zu Fuß, aber immer noch nah an allem dran und mit Zelt und mal gucken, wie das so wird. Ich bin gespannt.
Wo geht's dann hin?
Ich habe aktuell eine Fähre nach Schweden gebucht. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwo nach Skandinavien, aber mal gucken, was bis Mitte Juli noch passiert in Sachen Corona. Aber ich bin zuversichtlich. Und ich bin ja auch irgendwo, ja, ich bin ja sowieso irgendwo ab vom Schuss unterwegs. Also solange die Grenzen dann offen sind.
Also Sie sind dann mit dem Fahrrad unterwegs, aber suchen auch wieder das Naturerlebnis. Was gehört für Sie eigentlich jetzt zu dem Naturerlebnis dazu? Also was haben Sie sich für diesen Sommer vorgenommen? Was wollen Sie erkunden?
Ich glaube einfach in erster Linie diese neue Bewegungsform und auch mal wieder einfach so wirklich, also dass ich so jetzt wirklich länger am Stück irgendwie draußen unterwegs war, also mehrere Monate, das ist tatsächlich schon eine Zeit her und das muss jetzt einfach mal wieder sein und ansonsten will ich einfach auch mal wieder so, also ich habe mir jetzt auch gar keine Route überlegt, ich möchte einfach mal so, ja, drauf losziehen und gucken, wo es mich irgendwie hinzieht.
Dann wünsche ich Ihnen eine ganz wunderbare Reise mit vielen neuen Entdeckungen und Wahrnehmungen. Ganz herzlichen Dank, Katrin Heckmann, dass Sie in der Sendung waren.
Vielen Dank Ihnen.
Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik saß Johannes Grosch. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier in SWR 2.